So ein Streaming-algorithmusbasiertes Portal wie Spotify oder so, da fällt ja hinten alles irgendwann runter, was alt ist. Oder es kommt nur das, was ich viel gehört habe, immer wieder. Und diese Perfektion von Langeweile, das ist so perfekt, dass ich wirklich brechen muss.
Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur.
Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen.
Mein Name ist Gesine Kühne.
Und ich bin Jakob Töne.
Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Telekom Electronic Beats Podcast. Ich bin's wieder, Jakob Töne, und freue mich, dass ihr wieder zuhört. Ich habe heute mit Philipp Sollmann gesprochen. Philipp Sollmann arbeitet seit 20 Jahren als DJ. Vielen von euch ist er sicherlich eher unter seinem Pseudonym Eftemin ein Begriff. Wir haben über Elektroakustik und Klanginstallation gesprochen und darüber, wie er gerne Musik für sich entdeckt. Vor allem im Hamburg der 90er Jahre, verglichen mit dem Hier und Jetzt. Zudem spricht er mit mir von Höhen und Tiefen im kreativen Schaffensprozess als vielreisender DJ. Und vor allem, was man alles schafft, wenn man eben nicht unterwegs ist. Bevor wir nun gleich in das Gespräch starten, möchte ich euch noch auf die laufende Aktion der Deutschen Telekom aufmerksam machen, die aufgrund der aktuellen Lage ins Leben gerufen wurde. Gesine und ich haben euch die Aktion ja schon ein paar Mal in den letzten Interviews vorgestellt, denn in Zeiten wie diesen kommt es darauf an, dass wir zusammenhalten, dass jede und jeder den anderen unterstützt, ob mit aufmunternden Worten oder mit Taten. Die Deutsche Telekom möchte euch auch unterstützen, ganz unter dem Motto: Wir sind für euch da, damit ihr füreinander da sein könnt. Deshalb stellt die Telekom derzeit verschiedene kostenfreie Angebote für ihre Kunden zur Verfügung, ob für Mobilfunk oder auch fürs Office. Den Link dazu packe ich euch noch in die Shownotes. Nun aber erstmal zum Gespräch mit Philipp Sollmann. Hallo Philipp.
Hallo.
Du hast mir gerade erzählt, du bist ein bisschen im Promotion oder in der Promotion-Zeit. Dein neues Album Monophonie kam gerade auf Oskuton raus. Dieses Mal aber nicht als Eftemin, wie du sonst auch bekannt bist, sondern als Philipp Sollmann. Wieso das? Wieso Philipp Sollmann jetzt plötzlich dein bürgerlicher Name?
Das ist fast eine Tradition von mir, mich in mehrere Persona aufzuspalten und die verschiedenen Interessen musikalischer Art auf diese Persona zu verteilen. Und ich habe zwar mit dem letzten Album als Eftemin das schon viel näher zusammengebracht, aber es sind doch sehr verschiedene Ansätze musikalischer Art, die da verhandelt werden. Und deswegen würde es eigenartig sein, das unter Eftemin rauszubringen, obwohl es natürlich eine viel größere Wirkung hätte.
Du hast gerade gesagt, du versuchst das in gewisse Personas oder bestimmte Sounds passend zu Personas bei dir. Jetzt ist ja Philipp Sollmann dein bürgerlicher Name.
Richtig.
Kann man sagen, dass du zu deinem natürlichen Habitat zurückgekehrt bist?
Genau, das bin ich quasi in ganz nah. Nee, es ist tatsächlich so, dass ja Eftemin als Techno-Produzent und DJ eine ganz bestimmte Seite abdeckt meiner musikalischen Interessen und meiner Aktivitäten. Und das ist schon mir jetzt öfter klar geworden, dass viele nur diese Seite von mir kennen und den anderen Teil, den Bereich, in dem ich mich mit experimenteller Musik, mit Drone oder auch improvisierter Musik befasse, das sehr weit weg ist vom Clubkultur, viele Leute gar nicht kennen oder nicht wissen, dass ich mich da auch bewege. Und das ist natürlich schwieriger, wenn man mit mehreren Persona operiert, dann ist es viel mehr Arbeit. Es ist viel mehr, viel schwieriger, das an den Mann zu bringen, um es mal altbacken zu formulieren. Ja.
Wenn wir mal an den Anfang von Philipp Sollmann gehen, also man denkt ja immer, du hast auch vorhin gefragt, ob ich oder gedacht, dass ich in Berlin wohne, dass jeder in Berlin wohnt und auch irgendwie seine Geschichte dort hat. Deine Geschichte startet aber in Kassel.
Genau.
Und du bist ja, glaube ich, geboren und aufgewachsen und bist dann nach dem Abi nach Hamburg gegangen, Mitte der 90er, wenn ich richtig gerechnet habe. Da ist mir direkt die Frage eingefallen, weil ich habe jetzt auch einige Podcast-Gäste schon gehabt, die dann gesagt haben, ja, und dann musste ich raus und dann bin ich nach Berlin. Und ins Berlin nach dem Mauerfall und alles aufregend und so. Warum nach Hamburg und dann nicht nach Berlin? Was hat dich da gereizt?
Erstens war ich irgendwann mal in früheren Zeiten vor dem Abi in Hamburg und war total begeistert von dieser Stadt am Meer, in der Nähe des Meeres mit dem großen Hafen und gleichzeitig war ich auch sehr interessiert an der Musik, die da zu der Zeit dann verhandelt wurde. Lars Dohr war wichtig und dann auch Lado Maat später. Blumfeld war ein extrem wichtiges Ereignis. So 92, glaube ich, kam die Ich-Maschine raus. Das hat mich sehr geprägt und das hat mich mehr interessiert zu der Zeit als elektronische Musik.
Ich wollte gerade fragen, also die Namen, die sagen mir gerade alles nichts, um ehrlich zu sein.
Ach so.
Welche Musikrichtung geht es denn da?
Wann bist du denn geboren?
Ich bin 94 geboren, tatsächlich.
Ah, siehst du, und ich bin 94 nach Hamburg gegangen.
Ja, genau, ungefähr die Zeit.
Und das ist die Ur-Hamburger Schule quasi, die du jetzt gar nicht mehr kennst. Und also quasi Postrock mit deutscher Sprache zu der Zeit. Da gab es dann auch noch so ganz tolle Formationen wie Christoph Schreufs Brüllen, eine der besten Bands, die es so in Deutschland gab, fand ich. Und das hat mich sehr gereizt. Und dann gab es den Pudelclub und verschiedene Orte, die es schon lange nicht mehr gibt in Hamburg, in denen ich mich dann viel aufgehalten habe. Und das war ja ziemlich straight erstmal Indie-Musik im weitesten Sinne. Also Gitarrenmusik, Rock in verschiedenen Formen. Aber mich hat dann zunehmend doch die Elektronik gereizt, als dann, ja, so Mitte der 90er, die hat sich bei mir irgendwie sehr stark vermischt. Und zurzeit bin ich lustigerweise wieder eben in meinem kleinen Refugium am See in Brandenburg. Während der Corona-Krise verstecke ich mich da quasi mit meiner Familie und habe sehr viele Gitarren mitgenommen und spiele überwiegend, so oft ich kann und solange es geht, Gitarre. Es hat jetzt mit Rock überhaupt nichts mehr zu tun, weil es da eher um so spezielle Stimmungen geht und polyrhythmisches Picking und so.
Aber so ist die Gitarre eher Philipp Sollmann behaftet und nicht Eftemin, wenn man denkt.
Nee, die Gitarre ist quasi zurückgekommen und das Saiteninstrument an sich steht sehr im Mittelpunkt, weil ich Saiten als Klangerzeuger so interessant finde und verschiedene Art. Ich habe Cello gespielt und ich habe jetzt eine Hurdy-Gurdy, das ist eine Drehgeige, das ist quasi wie so ein automatisiertes Cello, auf dem ich dann, in dem ich nicht mehr den Bogen benutzen muss, das Schwierigste am Cello spielen, den guten Strich. Und das ist, wo ich jetzt bin. Und Philipp Sollmann, ja, weiß ich auch nicht, mir ist vielleicht auch kein besseres Pseudonym eingefallen, deswegen benutze ich jetzt meinen bürgerlichen Namen.
Aber es hört sich ein bisschen an wie Back to the Roots. Wenn wir nochmal in dieses Hamburger der 90er Jahre zurückgehen, du hast gerade auch ein paar, oder du hast Golden Pudel genannt, du hast von vielen Veranstaltungsstätten gesprochen, die es nicht mehr gibt. Wenn ich über Hamburg der 90er Jahre nachdenke, denke ich auch immer an die Politik, also an Szene, du hast hier das Schanzenviertel, was dann sehr viel mit Kultur, aber dann auch immer Kultur im Verbund mit Politik zu tun hat. War das für dich damals auch so ein Thema, dass die Musik dann auch immer gleichzeitig mit der Politik kam? Oder wie hast du die Stimmung auch damals empfunden?
Klar, das war, also die Rote Flora war sehr wichtiger Ort für mich, aber vor allem auch für das Label Dial, auf dem ich ja meine ersten Platten als Eftemin ab 2000 veröffentlicht habe. Das war ja ein ganz eindeutiges Antifa-Label, Antifa und Techno zusammengedacht. Und das war eine Tradition, die vielleicht auch aus den Raves in der Roten Flora war, die besetzte Oper, die ja immer noch dort ist. Und das war eine andere Zeit. Ich kann nicht so sagen, wohin sich Hamburg entwickelt hat, weil ich da kaum noch bin. Ich trete da hin und wieder mal auf als DJ, habe aber irgendwie den Bezug verloren, weil fast alle Menschen, die damals wichtig waren, dann doch entweder ins Ausland gegangen sind oder nach Berlin gekommen sind. Das ist eine ganz eigenartige Erkenntnis
gewesen. So wie du dann.
Genau, dass das von dem Hamburg, wie ich es damals erfahren durfte, was mich sehr geprägt hat und was ich sehr schön fand, dass da nicht mehr so viel übrig ist. Also ist auch jetzt nicht tragisch, aber das ist interessant. Das hat schon diese Magnetwirkung, die es in anderen Ländern ja schon immer gab, mit so einer zentralen Hauptstadt, die dann eigentlich alles absaugt und der Rest des Landes hat sowas ein bisschen Provinzielles. Das würde ich jetzt Hamburg nicht unbedingt unterstellen wollen, aber es hat ja schon sehr viel aus Köln, aus Frankfurt, aus München, aus Hamburg in den letzten Jahrzehnten abgesaugt. Und das fehlt doch hier und da auch, muss man sagen. Das merkt man immer wieder. Und ich finde es schön, wenn ich das höre, dass du zum Beispiel jetzt zurückgegangen bist. Es kann ja nicht sein, dass alle nach Berlin kommen. Geht ja so nicht weiter.
Ja, ich habe vorher in Berlin gewohnt, stimmt, aber ich war vorher auch kein Hamburger. Ich komme eigentlich aus dem tiefsten Ruhrgebiet. Aber Hamburg hat mich eben, weil es ein bisschen ruhiger ist, zum Beispiel als Berlin, dann doch überzeugt. Hm. Und ich wohne jetzt auf der Schanze, gar nicht so weit weg von der Roten Flora. Und ich habe mit einigen hier gesprochen, die auch schon länger hier wohnen. Das hat sich arg verändert. Aber ich habe auch gelesen, dass du... oder dass die Rote Flora eigentlich so eine spezielle Bedeutung hat für dich. Ich habe, ich glaube, in einem Interview hast du mal gesagt, dass du so eine Initial- oder so einen Schlüsselmoment gab es dort mit Richie Horton, der da gespielt hat, und du dann irgendwie gesagt hast für dich, jetzt, okay, das ist abgefahren. War das so? Oder kannst du es.
Ja, da gab es. Also man kann das auch verallgemeinern, man kann einfach sagen, dass diese Raves in dem Ort für mich relativ wichtig war. Die haben mich sehr geprägt, weil das ist bis eigentlich die Art von Club, die ich bis heute bevorzuge und das auch sehr dem bevorzuge, was sich jetzt entwickelt hat, so in der Festivalkultur. Das war einfach ein dunkler Raum in einem großen Gebäude mit einer sehr guten Anlage von Totec damals und sehr, sehr, sehr reduzierter Musik über Stunden, das in hoher Lautstärke, das fand ich toll und es hatte vor allem, was mir da bin ich dann irgendwann drauf gekommen, besonders wichtig war, dass es keine Bühne mehr gab, auf der jetzt irgendeine Band stand, zu der alle hochschauten oder ein Sänger, sondern einfach irgendwo war der DJ, das war relativ unwichtig zu der Zeit, selbst wenn das vielleicht ein Name war wie Richie Horton oder so, das war nicht das Hauptding. Und dieser ganze Star-Kult, der sich quasi entwickelt hat jetzt im Nachhinein, ist ja eigentlich was jedenfalls meiner Idealform von Techno sehr zuwiderläuft, weil es da eben tatsächlich nicht um eine Performance geht. Auch zum Beispiel problematisch bei diesen Festivals sind ja diese kurzen Slots, dass Leute da so eine Art Showcase Style entwickeln, weil sie nur so kurz Zeit haben und in dieser Zeit mal eben alles droppen müssen. Was mir immer sehr wichtig war und was zum Beispiel eigentlich in aller meiner Musik auch zentral ist, ist so Dauer und Repetition, also dass man über lange Dauern Dinge wiederholt und sich dadurch die Wahrnehmung auch verändert und die musikalische Erfahrung über den Zeitraum dieser Musik verändert. Und das war ja zum Beispiel was ich da sehr viel erfahren habe, ne? Dass man sehr monotone, repetitive Musik gehört hat, die einen dann, das ist ja klar, nach und nach irgendwie über die Dauer von Stunden verändert. Und was das hat nicht viel zu tun mit dem, was jetzt so in diesem Festivalzirkus zelebriert wird.
Kann man sagen, dass Eftemin in der Zeit oder so Mitte der 90er, Ende der 90er dadurch geboren ist, dass du eben diese Erfahrung gemacht hast und diese neue Erfahrung, dass man, ich meine, wenn du von, Post-Rock und Gitarrensound und Indie, das ist ja schon auch, sagen wir mal, sehr kurzlebig, die Musik. Es geht nicht so viel um Repetition. Sondern du hast einen Hook, du hast eine Bridge und ein Refrain vielleicht, wo du auch mitsingen kannst. Aber der Song oder der Track an sich kann auch sehr schnell vorbei sein. Und beim jetzt dem, was du beschrieben hast, ist es ja sehr langatmig. Das ist für mich gerade sehr interessant, weil in meinen Augen oder so, wie ich es jetzt wahrnehme, sind das eigentlich sehr gegensätzliche Sachen.
Naja, aber es gibt natürlich da auch spezielle Sachen. Und ich habe schon immer, also wenn du dir dann so Sachen vielleicht mal anhörst, die damals wichtig waren für mich, auch wie Stereolab zum Beispiel, auch eine Band, die sehr transzendente Art von Rockmusik gemacht hat, mit sehr speziellen Stimmungen auch, also eben nicht in Standardstimmungen, die eine normale Gitarre oder ein Klavier hat, sondern schon darüber hinausgehend. Oder was Sonic Youth gemacht haben, das geht alles zurück auf so 60er-Jahre-Ideen von Minimalismus und transzendenter Musik. Und da, das waren eher die Sachen, die mich jetzt an Rockmusik fasziniert haben. Jetzt, ich habe nicht viel anfangen können, sagen wir mal, mit Tokotronik, obwohl die alle gute Freunde sind von mir, war das musikalisch für mich nicht interessant. Weil das tatsächlich eine Songstrukturen mit einfachen Akkorden, das mich hat eher doch immer eher das Musikalische gereizt und auch das, der Hook war mir nie so wichtig. Also mich haben schon irgendwie immer die Seitenbänder der verschiedensten Formen interessiert, ob das nun Jazz oder Rock oder Techno sind, halte ich mich dann meistens so in den Seitenbereichen auf, weil ich da erstens auch Übergänge zu anderen Bereichen finde, was ich auf eine Weise interessant finde. Und andererseits aber auch eine größere Tiefe, weil es nicht um so eine schnelle Befriedigung der Bedürfnisse geht. Das ist mir relativ wichtig. Dann viele Leute finden das dann vielleicht langweilig, ist auch okay.
Also du möchtest quasi von dem Hörer oder von dem Konsumenten der Musik Zeit haben. Sehe ich das richtig? Und Geduld.
Richtig, ja. Also ich würde sagen, falls jemand sich mit meiner Arbeit auseinandersetzen will, ist es auf jeden Fall besser, etwas Zeit mitzubringen, weil es sonst zu nichts führt. Das ist halt auch das Problem. Also dass ich auch definitiv sehe mit der Entwicklung der Musikdistribution durch das digitale Internet und Streaming, hat natürlich nicht viel mit dem zu tun, wo ich ursprünglich mal herkam.
Aus stundenlangen Partys in der Roten Flora mit langen Tracks.
Nö, das ist ja nur eine Erfahrung. Es gibt ja so viele andere auch. Also es gibt ja auch zum Beispiel die Erfahrung noch, als ich in Hamburg war, als du geboren wurdest, gab es den Plattenladen Michel in der Innenstadt. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Und da ging man dann hin und dann sagte man, ich habe in der Specs gelesen, dass eine neue Pavement-Platte rauskommt. Die möchte ich gerne kaufen. Dann sagt er, ja, die ist in Amerika, gibt sie schon, aber hier noch nicht. Wir haben aber welche bestellt. Ich schreibe dich mal auf die Liste. Und da sind aber natürlich schon ganz viele drauf, die wichtiger sind oder früher da waren. Und wenn dann eine da ist, kriegst du vielleicht eine. Und das war dann auch so, dass man dann halt wieder hingehen musste und dann hat man gefragt und dann, ja, die ist schon wieder weg. Okay. Dann vielleicht der Repress 3-4 Wochen später hatte man Glück. Und dann ist man mit dieser Schallplatte, die natürlich auch, die hat dann auch, weiß ich gar nicht mehr, so um die 20 Mark gekostet, ist man dann nach Hause gegangen und hat sich die vielleicht zu zweit oder zu dritt ganz
bewusst konsumiert.
Ja, und also das wirklich zelebriert. Und das, also es gibt so ein paar Schallplatten, die haben so einen Impact gehabt auf mich, weil das auch so eine lange Wartezeit davor war. Und die Intensität von so einem Musikhören eigentlich gar nicht mehr möglich ist jetzt, muss ich sagen.
Was du gerade angesprochen hast mit diesem zum Plattenladen hingehen, warten, hat wieder was mit Geduld und mit der Zeit zu tun. Und ja, dadurch, wenn du sagst, ihr seid dann nach Hause gegangen, habt dann die Platte zu Hause wirklich zelebriert, dass es vielleicht durch die Geduld und das Warten auch eine höhere Wertschätzung gibt, kann man das so sagen?
Absolut.
die man vielleicht dann auch übertragen kann auf deine eigenen Produktionen, weil
absolut.
Du das ja, dem das Hörer quasi abverlangst oder abverlangen möchtest, dass er eine Geduld mitbringt, um sich das bewusst anzuhören und nicht, wie man das so schön sagt, über Telenovelas, dass man die mal eben wegbügelt.
Genau, genau. Ja, das ist eine ganz allgemeine Entwicklung. Genau das gleiche im visuellen Bereich, natürlich mit Streaming-Format. Das hat ja die Filmformate komplett verändert und die Erfahrung von Film. Ich schaue auch zum Beispiel gar nicht mehr so viel Filme, weil ich das irgendwie, das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Kulturpessimist oder so. Ich will das gar nicht so negativ darstellen. Ich stelle fest, dass tatsächlich die Erfahrung, wie man sich Kultur und im Speziellen Musik aneignet, eine sehr andere geworden ist heute. Und das ist auch natürlich für mich relevant, wenn ich selber neue Musik quasi überprüfe, ob sie in meine Welt dazugehören soll oder nicht. Bin ich auch im Internet unterwegs und scroll dadurch irgendwelche Links durch. Und das funktioniert halt mal weniger, mal besser. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass dass so viel wieder verloren geht hinten. Wenn ich eine Schallplatte habe, dann habe ich ja nicht nur ein Cover und was zum Anfassen, sondern die bleibt auch einfach da. Die, solange ich die nicht wegschmeiße, ist die immer irgendwie in meiner Nähe und konfrontiert mich auch hin und wieder mal damit, gehört werden zu wollen. Und so ein Streaming-Algorithmus-basiertes Portal wie Spotify oder so, da fällt ja hinten alles irgendwann runter, was alt ist oder nicht mehr so. Oder es kommt nur das, was ich viel gehört habe, immer wieder und diese Ähnlichkeit, die alles erschlägt nach und nach. Ja, also diese Algorithmen, die ja permanent einen eigentlich erdrücken mit so einer Perfektion von Langeweile, weil das hat mich immer interessiert eigentlich, dass ich so gefordert werde, auch durch Freunde und deren Schallplattensammlung oder durch Schallplattenläden, dass ich konfrontiert werde mit völlig unerwarteten Dingen. Das passiert ja zum Beispiel bei Spotify gar nicht. Ich kann das gar nicht benutzen, weil das macht mich völlig fertig. Das ist so perfekt, dass ich wirklich brechen muss. Ich habe das letztens mal probiert, habe ein Stück eingegeben, was ich irgendwie so mag, so eine Art Evergreen, und es war so perfekt, was dann danach kam. Das hat mich tatsächlich extrem angewidert, muss ich sagen. Also
ja, also ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Du brauchst vielleicht auch ein paar Brüche, weil das eben
absolut
so dann vielleicht auch das Hören interessant macht, dass du überrascht wirst.
Ja, richtig.
Klar, wenn du einen Algorithmus hast, dann geht es auch immer wieder weiter. Interessant, wie du dein Hörverhalten ein bisschen beschreibst. Ich würde noch mal wir haben jetzt ganz viel über das Anhören von Musik gesprochen und gar nicht so sehr über, wie du eigentlich produzierst und wie das alles angefangen hat. Du hast früher auch mal in Bands gespielt oder in Konstruktionen mit mehreren Personen und dich dann irgendwann vielleicht bewusst, das ist auch eine Frage, dafür entschieden, alleine zu produzieren. Kam das auch dazu, dass du eher deine Idee hattest, wie das vielleicht dann auch übersetzt werden soll oder deine Idee hinterher in die Musik übersetzt werden soll und die kein anderer mittragen wollte? Oder wie kam es dazu?
Ja, ich habe sehr viele verschiedene Konstellationen durchlebt und stecke auch in verschiedensten drin. Zurzeit habe ich das Gefühl, dass ich sehr viele Kooperationen mache und die vielleicht jetzt noch nicht so publik sind, weil sie nicht als Schallplatte erscheinen, sondern nur in irgendwelchen Museen präsentiert werden oder in
Darauf will ich später noch zurückkommen. Also ich bin jetzt wirklich nur in diesem Sprung von Ende 90er, auch Anfang 2000er.
Ich bewege mich schon viel in Konstellationen. Ich habe nach dieser Bandphase, die ich auch super fand, dann aber eigentlich auch so eine positive Einsamkeit entdeckt beim Musikmachen, muss ich sagen. Das ist eine ganz tolle, ein ganz toller Zustand, alleine im Studio zu sein. Und man arbeitet ja wenn es jetzt um Techno geht, meistens in so einer Loop, in so einem Loop-Zustand und schraubt sich da immer weiter rein, bis man irgendwann nicht mehr kann oder bis es halt irgendwie fertig ist so und oder die Ohren einfach abschalten.
Erschöpft sind.
Genau, und das habe ich ganz viel gemacht, vor allem auch in Wien, als ich elektroakustische Musik studiert habe, dort so kurz nach der Jahrtausendwende, bin ich nach Wien gegangen und habe da studiert an der Universität für Musik. Da gibt es so ein ganz kleines, tolles Institut. Und da ging es primär um experimentelle Musik und Ansätze aus dem Bereich. Aber da habe ich nachts sehr viel auch an so einer Idee von Techno gearbeitet, die dann sich in den ersten Dial-Platten auch niedergeschlagen hat. Und dieses Alleinsein, das gefällt mir bis heute sehr gut. Ich bin grundsätzlich auch sehr gern allein. Obwohl ich ein geselliger Mensch bin, brauche ich doch immer wieder so meinen Rückzug. Und das Studio ist tatsächlich einer meiner liebsten Orte. Du siehst es jetzt nicht, weil ich hier einen virtuellen Background habe. Aber das ist doch einer meiner liebsten Orte. So, der gehört auch nur mir. Niemand kann da rein, wenn ich das nicht will. Und
vielleicht möchtest du ihn deswegen gerade auch ein bisschen geheim halten. Und ich kann nur im Hintergrund, glaube ich, eine SH101 erkennen.
Hat sich die da durchgemogelt?
Über deiner Schulter.
Ah ja, guck mal, die mogelt sich da so durch.
Ja, ein bisschen.
Durch
den virtuellen Hintergrund.
Der Algorithmus kommt da nicht mit. Naja. Hier siehst du noch was anderes. Warte mal. Da.
Aber also offensichtlich bist du nicht einsam, weil du hast ja gesagt, du bist ein geselliger Typ und du brauchst aber diesen Rückzugsort.
Genau.
Das ist ja schon auch zwei verschiedene Dinge.
Richtig.
Nach deinem Studium in Wien hast du dann wieder, du hast gerade gesagt, du hast dann ein bisschen mit Techno dann auch experimentiert, in Anführungsstrichen, beziehungsweise hast dich dem mehr angenommen und dann bist du auch nach Berlin gegangen.
Ja, lustigerweise, das muss ich einfügen, lustigerweise habe ich wirklich 4 Jahre lang alleine in meiner Kammer Techno gemacht, oder es war nicht wirklich Techno, aber so irgendwie sowas aus der Richtung und war komplett.
Ich wollte gerade fragen, warst du nicht einmal im Club?
Ich war überhaupt nicht in der Nachtkultur verankert in Wien. Ich bin da vielleicht ein paar Mal ausgegangen in den Jahren, aber das hatte wirklich überhaupt nichts zu tun mit Clubkultur. Ja, natürlich schon hin und wieder, aber das war eigentlich völlig entkoppelt, muss ich sagen. Das hatte nicht wirklich viel miteinander zu tun. Erst gegen Ende, als ich dann mit verschiedenen Projekten mal aufgetreten bin, hat sich das irgendwie verbündet. Aber da habe ich auch gemerkt, wie unerfahren ich bin und wie weit weg ich irgendwie bin von dieser Clubkultur. Und dann habe ich ja viele Sachen erstmal lernen müssen, die ich dann, also das hat ja auch Jahre gedauert, bis ich damit irgendwie eigentlich wirklich klargekommen bin. Und ich hatte auch überhaupt nicht den Plan, jetzt DJ zu sein, wie ich es dann jetzt geworden bin. Das kann man relativ kurz so zusammenfassen, dass ich, als ich dann nach Ende meines Studiums nach Berlin gekommen bin, einen Mixtape aufgenommen habe für mich und es einem Freund gegeben habe. Und der hat es dann den Berghain-Leuten gegeben und die haben mich gefragt, ob ich morgen spielen will. Und das war dann, glaube ich, 2006, das erste Mal in der Panorama-Bar. Und seitdem spiele ich da eben. Und das tut es auch sehr, sehr gerne und bin dann im Zuge dessen und meinem ersten Album, was ich in Berlin produziert habe, plötzlich irgendwie unterwegs gewesen. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber das war wirklich überhaupt nicht der Plan. Eigentlich ist das, was ich jetzt mache, um so einen kurzen Bogen zu machen mit Monophonie und verschiedenen anderen eher experimentellen Projekten, wäre das gewesen, was ich auch damals hätte machen können. Es ist aber irgendwie das
bisschen aufgeschoben jetzt.
Ja, genau. Das war wie so eine Zwischenphase. Und jetzt kehre ich eigentlich, wie du es auch vorhin schon richtig beschrieben hast, so zu meinen Ursprüngen zurück. Vielleicht deswegen auch diese Wahl Philipp Sollmann. Und es ist für mich gar nichts Neues oder so, weil es kommt vielleicht bei vielen so an, er macht jetzt was ganz anderes, sondern es ist eher so, ich mache jetzt wieder das, was ich vorher auch gemacht habe, bevor dieser DJ Techno Jet Set von mir Besitz ergriffen hat. und ich das auch sehr genossen habe für eine Zeit mit seinen Höhen und Tiefen. Und jetzt,
was mir gerade aufgefallen ist, weil, also was du beschrieben hast mit dem Anfang, ich gebe meinem Mixtape einen Freund, der leitet an Berghain, damals Osgood, weiter und spielt dann im Club, der mittlerweile einer der bekanntesten Techno-Clubs der Welt ist, ist, glaube ich, für viele so ein Traum.
Klar.
Ist das mit ein Grund, warum du in Berlin geblieben bist? Du hast mal in einem Debug-Interview 2009, glaube ich, gesagt, dass du eigentlich Berlin total schrecklich hässlich findest, was natürlich auch ein großer Unterschied ist zu Wien von Architektur und sagen wir mal vom Lebensstil her. Jetzt sind es aber, glaube ich, 15 Jahre, die du da wohnst. Mhm. War das mit ein Grund, dass du eben diese gute Partnerschaft hast und das alles super funktioniert und du auch deine Residency dann im Berghain hast, dass du geblieben bist? Oder gab es einen anderen Beweggrund?
Das hat bestimmt auch einen Grund, aber tatsächlich sind die Netzwerke und die persönlichen Verbindungen wichtig. Das ist schon das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass so viele Leute aus Hamburg hierher gekommen sind. Das waren eben auch aus dem Rest der Welt. Meine Bekanntschaften sind zum großen Teil hier. Und das macht es natürlich, ist schon so eine sehr luxuriöse Zustand, dass alle um einen rum sind. Ich würde hier nicht wohnen, wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob es eine schöne Stadt ist. Nein, ist es nicht. Es ist auch kein, es funktioniert nicht sonderlich gut. Und wenn du jetzt älter bist und eine Familie hast, dann
gibt es auch wieder andere Vorzüge.
Ja, es ist alles. Aber ich will gar nicht über Berlin so viel reden, weil mittlerweile bin ich eigentlich eher in so einem Zustand, ich habe so tolle Netzwerke und Freunde. Ich bin total dankbar, dass die Stadt jetzt nicht so schön ist. Ist auch nicht so schlimm. Dafür habe ich ja mein Häuschen am See. Dann gehe ich halt dahin. Klar, aber ich hätte auch gern ein paar Berge, wenn du noch ein paar Berge im Angebot hast, die man hier hinstellen könnte, dann würde ich mich nicht beschweren.
Ich glaube, die Sächsische Schweiz geht dann auch hoch, ein bisschen höher. Sind jetzt keine richtigen Berge wie die Alpen, aber...
Nee, war ich schon oft. Ja,
du hast gerade auch gesagt, dass vor allem viele internationale Freunde dann nach Berlin gekommen sind. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen ins Jahr 2007, du hast ein Album veröffentlicht und da war ein Track drauf, Just a Track. Und der wurde ein internationaler Club-Hit.
Der war da nicht drauf.
Der war nicht auf dem Album. Der war, stimmt, der war auf einer EP drauf.
Der war davor. Das war noch sogar fast 2006, würde ich sagen. Oder Anfang 2007, ja.
Ja, aber du hast auch anfangs schon gesagt, es ging dann los, auch internationale DJ-Karriere und mit Höhen und Tiefen. Und du wurdest dann, sagen wir mal, relativ schnell auch über die Grenzen von Berlin und Deutschland hinaus bekannt. Wie war das für dich damals? Bist du damit schnell klargekommen? Ich meine, angefangen 2006 mit deiner Residency im Berghain, vor 2004 in Wien, gar nicht so richtig in Clubs unterwegs gewesen. Das ist ja schon ein extremer Sprung, sagen wir mal so.
Ja, also jetzt, ich muss sagen, auch durch diese Corona-Pause, in der ich jetzt seit 2 Monaten fast niemanden gesehen habe und auch nicht gereist bin und jede Nacht schlafe und irgendwie so ein relativ beschauliches Leben führe, habe ich noch viel mehr darüber nachgedacht als schon davor. Und ich muss sagen, das ist jetzt keine Koketterie, wenn ich sage, dass ich da so reingezogen worden bin, dass es wie so ein bisschen so ein Unfall war, dass ich DJ bin. Ich habe immer noch so ein Gefühl, dass ich eigentlich bisschen wie so ein Hochstapler manchmal, da stehe ich da vor 2000 Leuten und denke so, hups, wie bin ich denn hier hingekommen? Was ist das denn? ich kann das doch gar nicht. Ich will jetzt hier sofort nach Hause. Und obwohl es mir dann, wenn ich dann da drin bin, total Spaß macht, das oft schon so denke, warte mal, irgendwie, das war das eigentlich der Plan? Es fällt mir gar nicht so leicht. Und es hat natürlich viele tolle Aspekte, aber auch wirklich viele negative Seiten und die ich jetzt auch eben sehr, sehr stark wahrnehme, wo ich das mal nicht habe. Und ich muss sagen, für mich ist das wie so die große Pause, die ich mir selbst nie eingestanden habe, weil das auch eine sehr, sehr fordernde Maschinerie ist. Dieses Techno-Business, was es ja nun mal ist, das zieht einen permanent irgendwo hin und will Zeit und Körper und Bewegung des Körpers um den Erdball. Und wenn man nicht ganz, ganz, ganz klar ist, wie viel man kann und wie viel man von sich quasi auch opfern kann, dann ist das sehr gefährlich. Ich habe selber ein paar Jahre ziemlich gestrauchelt, muss ich sagen, und habe mich auch körperlich nicht gut gefühlt. Und ich habe sehr viele Kollegen, die ganz, ganz, ganz durch langjährige Prozesse gegangen sind, bis sie quasi wussten, wie sie damit umgehen können und wo auch Grenzen sind, die man nicht überschreiten kann. Das heißt, wie oft kann man hintereinander spielen? Wie viel kann man fliegen in einer Woche?
Das ist ja auch etwas, was dann jeder individuell herausfinden muss. Also
absolut, absolut. Und das hat sehr viel mit Alter auch zu tun. Ich habe es relativ spät angefangen, erst so, da war ich ja schon 30, als ich dann da im Berghain gespielt habe. Und viel besser ist natürlich, wenn man das vielleicht mit 22 macht oder so, dann hat man ungefähr die vierfache Power, würde ich mal sagen.
Du hast gerade gesagt, dass dir die Zeit gerade unheimlich gut tut, sich mal wieder ein bisschen nicht zu distanzieren, aber sich ein bisschen rauszunehmen und dir das auch Zeit gibt, ein bisschen zu reflektieren.
Genau.
Wie so eigentlich diese Maschinerie, dieser Sog, den du gerade beschrieben hast, wie der zustande kommt und warum das ist. Du hast aber auch schon mal so eine kleine Art Auszeit, zumindest von Berlin, gemacht. Du bist 2013 für ein paar Monate nach Japan gegangen. War das für dich auch so ein Must nach deiner schon aufregenden und viel Reisezeit ab 2007, die du da schon hattest?
Total. Also das war eine der schönsten Aufenthalte meines Lebens. Meine Partnerin damals und ich bedauere es sehr, dass, obwohl ich jetzt die Ruhe begrüße, hat das auch bedeutet, dass ich nicht nach Japan fahren kann. Japan, ein sehr, sehr wichtiges Land und ein ganzer Haufen von sehr wichtigen Menschen mittlerweile, die ich sehr vermisse. Und ich sage manchmal, das ganze DJing, das mache ich nur, damit ich ein-, zweimal im Jahr nach Japan komme. Dann bin ich irgendwann drauf gekommen.
Das heißt, in solchen Momenten, wo du dann bei 2000 Leuten stehst und denkst, ey, was mache ich hier eigentlich gerade? Dann rufst du dir kurz Japan wieder in den Hinterkopf und sagst, okay.
Nee, das ist nicht Spaß.
Ich kann dann bald wieder zu meinem Happy Place.
Nee, ich muss sagen, in den letzten Jahren, nachdem ich wirklich ein bisschen eine Zeit lang auch gestrauchelt bin und mir viele Fragen gestellt habe, habe ich viele Justierungen vorgenommen und bin eigentlich in den letzten Jahren sehr, sehr zufrieden mit dem, wo ich spiele und wann ich spiele und wie oft ich spiele. Das habe ich tatsächlich jetzt viel mehr in Kontrolle. Das war eben am Anfang nicht der Fall und weil das so über mich kam, ich hatte überhaupt keine Erfahrung, man hat ja keine Ausbildung als DJ, so wie geht das, wie machst du das mit Interviews, wie viel kannst du spielen,
ja.
Wie sollst du in der Öffentlichkeit auftreten und so. Ich glaube, das ist ja heute natürlich durch so Instagram geschulte jüngere Leute, die haben es da vielleicht schon einfacher, weil sie viel mehr Vorbilder haben. Auf jeden Fall geht es mir jetzt eigentlich doch meistens sehr gut bei dem, was ich da mache als FDMin. Und das hat auch natürlich viel damit zu tun, dass ich eben mich mehr darum kümmere, auch andere Seiten meines Interesses zu bedienen und mir dafür Zeit so einzuräumen. Und zum Beispiel dieses Projekt Monophonie ist etwas, an dem ich ja über ein Jahr gearbeitet habe. Da habe ich das DJing und den ganzen Club sehr zurückgedrängt und mir einfach Platz geschaffen.
Hat es dann auch die Ruhe und nicht den Druck, wieder spielen zu müssen als DJ, damit du die Entlastung hast, sondern hast ein bisschen...
Genau, das hat tatsächlich viel damit zu tun, dass wenn man so unterwegs ist, das ist ja immer nur am Wochenende möglich oder vielleicht auch mal Donnerstag oder Sonntag noch, so drin, dass man dann aber eigentlich die Woche wegwerfen kann. Das ist einfach, ich bin irgendwann dazu gekommen, wenn ich auflege, kann ich nichts sonst machen. Und wenn ich nicht auflege, dann kann ich sehr gut denken und auch an Dingen dranbleiben und konstant Konzepte entwickeln. Das geht einfach nicht, wenn man so übernächtigt irgendwo herkommt und gerade noch in drei Ländern war, denn das ist eine Illusion zu denken, dass man da in der Woche noch viel hinkriegt. Das hat aber Jahre gedauert, bis ich das wirklich akzeptiert habe und dann auch mal einfach nichts mache, zum Beispiel von Montag bis Mittwoch, weil ich Donnerstag schon wieder losfliege. Also.
Jetzt kommen wir mal zur Monophonie. Du hast ja gerade auch gesagt, man braucht dann eben auch die Zeit und man muss sich eben auch die Zeit nehmen dann, weil als ich mir das durchgelesen habe, auch zur Monophonie, das war ja auch quasi eine Performance, die du schon aufgeführt hast. Und es klang für mich erstmal total kompliziert. Erstmal waren die Instrumente total neu für mich. Die sind diese Harry Parch-Instrumente. Vielleicht kannst du die einmal erklären, wie du da überhaupt drauf gekommen bist, auf diese speziellen Instrumente, die man jetzt nicht irgendwie im Musikunterricht in der Schule mit auf den Weg bekommt. Und wie du zu diesen Instrumenten gekommen bist und was dich dazu gebracht hat, mit den Instrumenten eben Monophonie zu komponieren.
Das ist, also Harry Parch ist schon relativ lange für mich ein sehr interessanter Komponist gewesen, der bis zu meinem Geburtsjahr gelebt hat in den USA und ein ganzes Universum von Instrumenten geschaffen hat zu seinen Lebzeiten. Und diese Instrumente sahen nicht nur super toll aus und klingen fantastisch, sondern haben auch eine sehr spezielle Stimmung. Das heißt, die Abstände zwischen den Tönen sind andere, als es zum Beispiel auf dem Klavier der Fall ist. Dadurch klingt es für viele erstmal ein bisschen verstimmt, wenn man sich da aber langsam reinfallen lässt, wenn man die Zeit dazu hat, das ist halt auch wieder eine Zeitsache, dann kann man da ganz tolle Erfahrungen machen, weil die Obertonspektren, die unsere Töne ausmachen, hier eine relativ große Reinheit aufweisen, die sowas wie so eine Strahlungswirkung haben. Und wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen, dann geht da so eine ganze Welt auf, bei der ich jetzt gerade am Anfang stehe. Das ist die Welt der Just Intonation oder der Mikrotonalität, mit der ich mich in verschiedenen Projekten immer stärker befasse und versuche, hier so meinen Weg durchzufinden. Da gibt es verschiedene und es ist auf jeden Fall ein interessantes Terrain, in dem es auch sehr viele lustige, esoterische Positionen gibt und aber auch sehr strikte Positionen und es ist auch relativ weit weg von Popmusik, kann man sagen, und aber sehr nah an so einer transzendenten Idee von Musikerfahrung oder Klangerfahrung. Und Monophonie basiert eben auf diesen Instrumenten von Harry Parch, die es nur zweimal auf der ganzen Welt gibt. Einmal die Originale in den USA und einmal in Köln bei dem Ensemble Musikfabrik. Das ist ein ganz tolles neues Musikensemble, die Avantgarde-Musik spielen. Und die habe ich gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, mich Musik auf diesen Instrumenten komponieren zu lassen, als jemand, der...
Und dann bist du nach Köln gefahren und hast dort dann die Zeit gehabt, dich damit zu beschäftigen? Oder hast du schon vorher dir irgendwie Teile davon versucht, selber nachzubauen?
Nee, das ist gar nicht möglich. Die sind viel zu groß. Also die passen in einen 7,5-Tonner rein. Und dann, Das sind aber noch nicht alle. Ich habe halt nur einen Teil benutzt. Und die brauchen auch einen ganzen Tag, um aufgebaut zu werden und dann nochmal einen halben Tag, um die so zu stimmen, weil die eben eine sehr spezielle Stimmung haben und unheimlich viele Saiten haben, jedes Instrument. Und die sind auch sehr empfindlich und fragil. Und es können auch tatsächlich nur diese Leute vom Ensemble Musikfabrik, die spielen. Ansonsten weiß überhaupt niemand, wie das geht, weil es ja keine Instrumente davon sonst gibt. Und die haben auch noch eine eigene Notation, die nur die lesen können. Und ich bin, nachdem die gesagt haben, dass sie Lust dazu haben, mit mir zu arbeiten, bin ich dann erstmal in die Geldbeschaffung gegangen mit Martin Horsbach, der ist ein Produzent von Musikstücken und verschiedenen Sachen, der mir geholfen hat, einen Antrag zu schreiben. Und dann hat der Hauptstadtkulturfonds in Berlin das auch toll gefunden. Und als wir dann Geld hatten, konnte ich anfangen, eigentlich zu forschen. Ich bin dann erstmal in die USA gegangen und habe dort noch die andere Position, die mir wichtig war, dazu geholt. Das waren die Klangskulpturen von Harry Betheuer, der zur gleichen Zeit wie Partsch gelebt hat, die sich aber nie getroffen haben. Und diese Klangskulpturen haben so einen ganz unglaublichen Oberton-Metallklang, der einen sehr interessante musikalische Sprache hat, wenn man die nämlich einmal anregt, dadurch, dass man sie so mit der Hand in Bewegung versetzt, dann spielen die
manchmal. Das ist schön, wie du sagst, dass man die anregt und nicht sagst, dass man die anspielt, so wie bei einer Geige zum Beispiel.
Nee, eben weil die sich sehr eben selber spielen. Das ist das Interessante daran. Man muss sie nur einmal anregen und dann spielen die sich teilweise für 5 bis 10 Minuten sehr zufällig selbst. Und das ist so eine unglaubliche Erfahrung gewesen, als ich das erste Mal in dieser Scheune, in der die gemacht worden sind, in Pennsylvania, als ich das erleben durfte, wie ich da eigentlich in so einer Art Wald von Kupferklangstäben stand, die sich alle über eine Viertelstunde irgendwie miteinander unterhalten haben. Und genau davon habe ich einen Teil dazu geholt, die wurden dann nach Europa verschifft und dann habe ich das noch erweitert mit einer sehr interessanten kleinen Sirene von Hermann von Helmholtz. Das war so ein Physiologe und Klangforscher, ein Wissenschaftler, der so Grundlagenforschung gemacht hat, die sehr, sehr wichtig ist bis heute an der Charité oder an der Humboldt-Uni damals. Und diese drei Positionen habe ich dann verbunden zu dem Stück. Diese Partsch-Instrumente habe ich teilweise in Köln vor Ort nachts, wenn die nicht geprobt haben, dann durfte ich im Studio arbeiten, habe ich viel improvisiert darauf und geguckt, wie die klingen und was kann ich damit machen und habe dann wieder in Rücksprache mit den Instrumentalisten rausgefunden, was möglich ist und was nicht. Und so habe ich so ein bisschen.
Man muss sich ja auch erstmal rantasten. Also ich stelle mir das gerade vor, dass du, dass man quasi wie als Mensch, der noch nie vorher irgendwie was mit Musik zu tun hatte, in einen Orchestersaal kommt und das alles neu. Also es ist eigentlich für einen mittlerweile unvorstellbar, dass man sowas von Grund auf wieder neu entdecken kann. Ich stelle mir das gerade sehr aufregend vor.
Super toll war das.
Wenn man dann nachts da sitzt und dann quasi, also wie ein großes Spielzimmer für,
genau,
für Erwachsene.
Genau, sehr schön beschrieben. Genau so war das auch. Und dann habe ich mit meinem Freund Kassian Treuer, der ein ganz toller Tonmeister ist, habe ich die Instrumente gemeinsam mit den Instrumentalisten ganz akkurat abgesampelt und habe dadurch dann virtuelle Versionen gehabt, mit denen ich dann über das Jahr im Studio selbst arbeiten konnte, ohne in Köln sein zu müssen, weil die Instrumente auch gar nicht die ganze Zeit so aufgebaut da stehen. Und das wurde dann das Stück nach und nach und wurde dann wiederum notiert in eine 80-seitige Partitur, die nur lesen können. Ich kann es gar nicht lesen, weil es wirklich tatsächlich eine sehr eigenartige Notensprache ist, die Partsch da entwickelt hat.
Das ist auch interessant. Wäre vielleicht was zum Lernen, wenn man dann wieder auf dem Land draußen ist.
Ja, aber ich habe ja die Instrumente nicht. Das braucht es gar nicht. Das sollen die schon machen. Und dann haben wir sehr lang geübt zusammen, um meine Idee, die ich so hatte, auch deutlich werden zu lassen. Und das war eigentlich die schönste Zeit, in Köln zu sein für 1,5 Wochen und jeden Tag mit denen zu arbeiten. Und dann wurde es im Februar in der Volksbühne aufgeführt. Und diese CD, die jetzt vorliegt, ist so eine hybridartige Version, in der sehr viel live ist und sehr viel, also alles mit der Hand gespielt ist, aber einige Teile auch von mir im Computer wieder noch bearbeitet sind. Das hat überhaupt keine Transformation, es gibt keinen Hall oder Delay in dem Sinne, wie man das ansonsten kennt, als Effekte, sondern es gibt nur Räume, die ich benutze. Ansonsten ist es 1:1 das musikalische Material, wie man es so auf der Bühne gehört hat, in einer sehr akkuraten Version.
Ja, du hast es nicht nur in der Volksbühne dann aufgeführt, sondern auch hier in Hamburg in der Elbphilharmonie und bei der Ruhrtrinale in Bochum.
Genau.
Was war, also ich meine, du warst ja auch vermutlich bei den Aufführungen dann dabei. Wie hat sich das angefühlt für dich, die Musik, die du dann komponiert, wo du auch so viel Energie und so viel Zeit reingesteckt hast, weil das ist ja, war ja wirklich ein komplett neues Feld dann, was man sich so erschließt. Wie hat sich das angefühlt, das dann auf einer Bühne zu hören?
Fantastisch. Ich muss sagen, das war, das ganze Projekt ist eine der schönsten Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe und hat mich sehr, sehr gefordert, muss ich sagen, auf vielen Ebenen.
Also zwischendurch mal Selbstzweifel, dass du es gar nicht schaffen wirst?
Das habe ich immer. Habe ich permanent bei allem. Natürlich. Dass ich es nicht schaffen würde, das, so weit geht das nicht. Das weiß ich schon, dass ich das irgendwie alles immer hinkriege. Aber ob es meinen Ansprüchen genügt, ist eher die Frage. Und ich bin jetzt doch im Nachhinein aber sehr zufrieden. Obwohl ich es jetzt wieder ganz anders machen würde, fand ich es aber in sich schlüssig. Und das war danach, muss ich sagen, schon so eine Art Happy Burnout, so weil ich war sehr zufrieden, ich war aber auch völlig lediert. Das war schon sehr interessant. Ja.
Wir haben ja jetzt anfangs ganz viel über Eftemin gesprochen, über dich als Eftemin, über Philipp Sollmann und woher das kommt, dass du jetzt quasi wieder zurück zu Philipp Sollmann in die Persona steigst, musikalisch. Bei der Performance waren ja bestimmt auch einige dabei, die dich auch als Eftemin kennen, also im Publikum. Hattest du das Gefühl, dass die das auch beim ersten Mal direkt verstanden haben? Oder hattest du auch das Gefühl, okay, da sind vielleicht ein paar Leute, die sind wegen der anderen Erwartung hier hingekommen?
Definitiv. Also ein sehr guter Freund von mir, also aus der Club-Szene, wirklich der Raver, der kam zu mir hinterher und meinte, also keine Ahnung, ob das jetzt gut war, sah ja gut aus und so, aber man hat ja nichts gehört. Das war so, weil es viel zu leise war für ihn und weil es eben nicht auf so einem Club-Level stattgefunden hat, sondern eine sehr fragile Lautstärke hatte, würde ich sagen, die auch, ne, die mir total gefällt. Ich mag wahnsinnig gern leise Musik, also ich finde leise Musik echt das Tollste.
Und, kann man vielleicht auch ein bisschen länger hören. Wir haben ja auch zwischendurch mal gesprochen darüber, dass das Ohr irgendwann bei Techno-Loops auch irgendwann erschöpft ist.
Und ich glaube, dass sicher eine Menge Leute das irgendwie jetzt nicht ihre Erwartungen erfüllt haben, weil ich ja keinerlei Elektronik benutze. Es gibt überhaupt keinen Dirigenten und keinen Klick, zu dem sich das irgendwie synkt, sondern das ist wirklich ein organisches Ensemble, das diese Komposition gespielt hat über 80 Minuten und es gibt da auch überhaupt keine Kickdrum oder irgendwas in der Art. Obwohl es natürlich beeindruckende Instrumente gibt, die er schon in den 50er Jahren entwickelt hat, die so tief runtergehen wie eben heutzutage PA-Anlagen mit Hornsystem gehen. Und das war vielleicht dann auch wieder spannend. Ich glaube schon, dass es entertaining war, auch wenn es vielleicht ein bisschen lang war und zu leise für viele.
Bei den Horn oder bei den Speakern hast du auch gerade was angesprochen. Mir fällt gerade ein, ich habe mal auch ein Interview mit dir gesehen. Ich glaube, das war kürzlich sogar, zur Monheim-Triennale, wo du eine Pfeife mit einem, ich glaube, das ist Luftspray, gespielt hast. Und ich habe dann gelesen, dass sein Studio komplett mit Orgelpfeifen vollsteht. Jetzt habe ich vorhin eine SA-101 gesehen und dein Fahrrad, glaube ich. Aber
ja, das ist ein anderes Studio. Ich habe zwei. Ich hab hier das Studio, wo ich quasi so ein mische und aufnehme und elektronische Musik, aber auch andere Musik machen kann. Eher so das Tonstudio und eine Kreuzung weiter ist unser Atelier. Und da gehe ich jetzt auch gleich hin und werde weiterbauen an der Orgel. Genau, mein neues Lieblingsprojekt seit 3 Jahren gemeinsam mit Konrad Sprenger haben wir da entwickeln wir permanent weiter an so einer Art Orgel, die sich in den Raum entfaltet und nicht mehr an der Wand oben klebt in der Kirche, sondern eher in so Kunstkontexten stattfindet und die einzelnen Pfeifen zur Skulptur erhebt. Und da sind wir sehr, ja, einen großen Schritt schon vorangekommen, wollten jetzt in Monheim aber einen ganz, ganz, ganz großen Schritt weiter präsentieren. Sind jetzt verschoben worden um ein Jahr, ist auch nicht so schlimm, haben wir mehr Zeit noch zu entwickeln. Weil das ist natürlich eigentlich, lernt man ja 4 Jahre lang, glaube ich, den Beruf des Orgelbauers oder 6 Jahre als Meister. Und das ist schon, hat auch schon seine Gründe, weil es ist doch ein relativ komplexes Feld, wo ein mechanische, lufterzeugter Klang, der braucht schon einiges an Wissen und Erfahrung und auch handwerklichem Können. Ich habe sehr viel gelernt in den letzten Jahren als in dem Bereich. Und wir, also es ist definitiv so, eigentlich jetzt, worauf der Fokus liegt, neben meiner Beschäftigung als DJ und Produzent von Musik, bin ich eigentlich jetzt gerade Orgelbauer. Und das werde ich, glaube ich, auch noch viele Jahre bleiben. Und das macht total Spaß, diese Welt. Auch ich habe sehr viel mit, oder wir beide haben sehr viel mit Orgelbauern zu tun, mit Leuten, mit Programmierern und mit Elektrotechnikern und Metallbauern, die uns helfen, unsere Idee von unserer Orgel umzusetzen. Und das macht total viel Spaß. Es ist auch ein sehr Philipp Sollmann orientiertes Projekt.
Ich wollte gerade sagen, das passt jetzt eher wieder zu Philipp Sollmann.
Genau. Das ist jetzt vielleicht mal die Phase, wo ich viel mehr so bei mir bin und weniger in dem großen, die großen Bühnen und ich mache das beides jetzt, aber meine Beschäftigung ist überwiegend in so einem Bereich. Und wenn dann Monophonie zum Beispiel rauskommt, dann gibt es da eben zum Beispiel auch durch das Label, dass es im Berghain-Sublabel erscheint, so eine Verbindung, die ich mag. Also ich finde das auch schön, wenn es klappt, ich weiß ich natürlich nicht, Leute reinzuholen, Leute zu interessieren für neue Dinge. Und die Verbindung bin eben ich, wenn jemand das interessant findet, wie ich im Berghain auflege oder in Helsinki oder irgendwo und dadurch dann vielleicht anfängt, sich mit Orgelpfeifen zu beschäftigen oder mit alternativen Stimmungssystemen oder mit außereuropäischen Musiktraditionen, dann ist es super. Dann ist es genau das, was ich wollte. Und
jetzt, wo du's,
dann ist meine Musik vielleicht gar nicht so wichtig, ja, sondern nur ich so als Impulsgeber.
Jetzt, wo du es gerade wieder gesagt hast, dass du das auch interessant und gespannt bist, dass das Album jetzt auf Osgood rausgekommen ist, dass du, ich musste dann wieder zurückdenken an dich selbst, wie du vorhin beschrieben hast, wie du gerne Musik hören würdest oder dass dir das nicht gefällt, dass du bei, sagen wir mal, Streaming-Plattformen nicht so sehr überrascht wirst, dass es dann vielleicht dich abgeholt hätte, wenn du jetzt nicht das selber gemacht hättest, sondern das als Rezipient im Laden findest unter Osgood und dann total überrascht wirst, weil es eben nicht das ist, was man vielleicht erwarten würde.
Genau.
Muss ich gerade wieder dran denken, da ist vielleicht dann der Bogen wieder zurückgespannt.
Genau. Das hast du.
Philipp, wir haben sehr, sehr viel gesprochen, vor allem über deine Clubphase, beziehungsweise um dein alter Ego Eftemin, über dich als Philipp Sollmann und deine jetzigen Machenschaften mit, sagen wir mal, nicht den klassischen Instrumenten und deiner Experimentierfreudigkeit auch mit Orgeln. Ich habe als allerletzte Frage aufgeschrieben, wo du dich momentan wohler fühlst, im Club oder im Studio auf der Bühne. Ich habe eine Vermutung, aber ich bin gespannt, ob die sich bestätigt.
Na, ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Ich bin eigentlich jetzt sehr interessiert an dieser Balance. Ich mag beides so gern. Und ich habe früher immer gedacht, dass nur eins geht. Und ich glaube auch, dass man schon eine Priorität setzen muss in allem, was man tut. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Techno-Welt, die es ja im Moment gerade gar nicht gibt, und man weiß auch nicht, wann die zurückkommt, Corona-bedingt, dass ich die, aber falls sie zurückkommt, doch mich sehr darauf freue, wieder regelmäßig an speziellen Orten, die auch irgendwie eine Genauigkeit in dem haben, was sie machen, aufzutreten. Und das will ich auch noch viele Jahre machen, wenn es Leute interessiert. Ich kann das vor allem entspannt jetzt sehen, weil ich eben auch in anderen Bereichen auf Interesse stoße und da Unterstützer habe, die meine ganz andere Seite ebenso interessant finden. Und das muss ich sagen, ist natürlich eine sehr luxuriöse Position. Ich hoffe, dass es auch so bleibt erstmal. Ich fühle mich relativ wohl, also als Grenzüberschreiter momentan, und bin gespannt, ob sich das noch weiter irgendwie verbindet oder ob es weiterhin mehrere getrennte Parallelentwicklungen sind. Das weiß ich nicht. Mal gucken.
Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt und vor allem dann auch deine Projekte wieder live zu sehen, sei es dann im Club oder auf der Bühne. Philipp, ich danke dir vielmals für diese unterhaltsame Stunde, die wir jetzt gesprochen haben.
Ja, hat mich auch gefreut. Vielen Dank.
Und hoffentlich sieht man sich dann bald.
Ich hoffe auch. Und bleibt gesund.
Ebenso. Tschüssi.
Tschüss.
Das war mein Gespräch mit Philipp Sollmann, a.k.a. Eftemin. Für mich ein total schönes Gespräch, vor allem zu hören, wie begeistert er während der Produktion seines neuen Albums war und vor allem seine Begeisterung zu spüren für diese Instrumente. Ich hatte auf jeden Fall Gänsehaut während des Gesprächs, hätte auch ihm die gerne gezeigt, face to face. Wir haben dieses Gespräch natürlich wieder per Video aufgenommen, aber vielleicht schaffen wir es ja auch bald und ich kann ihm die Gänsehaut nachreichen. Ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Hinterlasst doch gerne eine Bewertung bei Apple und Gesine und ich freuen uns natürlich auch immer über euer Feedback per Instagram. Auf ganz bald und wir hören uns.
Das war der Telekom Electronic Beats Podcast.
Abonniert den Podcast bei Apple, SoundCloud, Spotify oder Deezer.
Wir sehen uns im Club.
Bis dann.